Schön, in Baseland zu sein. Und tatsächlich, in noch niemals 4 Wochen ist Heiligabend. Schon alles vorbereitet? Wisst ihr schon, was er isst und was er verschenkt und macht und tut und so weiter? 4 Wochen. Und eben am 17. Dezember ist Christmas. Wir starten heute die Serie, Matthias hat schon gesagt, die Nacht, die alles verändert. Ich bin überzeugt, Leute, Weihnacht, Adventszeit, das ist wirklich eine Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen in unserem Umfeld wirklich wieder sensibel werden, offen werden, wach werden für irgendwas Spirituelles, für Familie, für einen Gottesdienst, für vielleicht Jesus letztlich. Weihnachten zaubert nicht nur ein Funkeln durch Geschenke und Dekoration, sondern da ist was Magisches drin in dieser Nacht, die da geschehen ist. Das strahlt bis heute hinein. Und das geht aus dieser Welt, das ist nicht rauszukriegen aus dieser Welt. Und deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten Wochen und ich hoffe, dass wir alle ein Stück, wie der Matthias gesagt hat, die Erwartung in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Leben ein Stück wirklich schüren können, das Feuer nochmal so warm machen können für die Menschen um uns drumherum. Bevor ich starte in die Serie, möchte ich kurz was weitergeben, wo mir auf dem Herz ist oder auf dem Magen liegt, je nachdem. In den letzten Wochen bin ich mehrmals gefragt worden, Ralf, wie geht es dir? Und da, wo es die Zeit erlaubte und auch die Situation so war, dass man einen Augenblick mal reden konnte, da habe ich ein wenig ausgeholt, versucht ein wenig auszuholen und habe dann meistens sowas in dieser Richtung gesagt. Schau, je nachdem, wo man den Scheinwerfer hinrichtet, wenn ich den Scheinwerfer auf ein paar Aspekte in meinem Leben so richte, dann finde ich, es ist wirklich schön. Ich werde zum Beispiel im Januar zum 2. Mal Großvater. Hey Leute, das ist sowas. Ich weiß ja nicht, ob du, also ich habe dann noch mehr Gründe, ungefragt Fotos zu zeigen. Ich mache das jetzt schon immer wieder. Schau mal, mein Enkelkind, ich bin so mega stolz drauf. Die meisten interessiert es nicht so sehr, aber ich bin stolz darauf. Und ich finde einfach, wow, das ist ein tolles Enkelkind und deswegen zeige ich das gern. Ab Januar habe ich noch mehr Fotos. Also wenn es euch stört, müsst ihr sagen, aber ich mache es trotzdem. Und das ist was ganz Tolles. Ich freue mich da mega drauf, finde so Großvater sein, finde ich extrem schön, wirklich, finde ich extrem schön. Das sind tolle Aspekte in meinem Leben und wenn ich einen Scheinwerfer auf eine andere Richtung so mit drauf leuchte, dann würde ich sagen, ja, es ist auch da und dort wirklich anstrengend. Anstrengend und ich würde mir wünschen, es würde wirklich besser laufen. Ich habe schon vor einiger Zeit mal gesagt, die Gesundheit meiner Frau, ich würde mir wünschen, es wird schneller bergauf gehen. Meine Frau wünscht sich das vor allen Dingen noch viel mehr. Es ist anstrengend für sie, es ist anstrengend für uns beide und das ist mühsam. Das ist wirklich mühsam. Aber je nachdem, wo man den Scheinwerfer hinrichtet, gibt es Schöne, und dann gibt es auch Dinge, die wirklich einen bemühen, die an einem zehren. Und dann und wann habe ich in den letzten Wochen die eine oder andere Träne wieder wegdrücken müssen oder abwischen müssen und sagen, hey Gott, ja, wie lange noch? Und dasselbe passiert mir auch, wenn ich in unsere Kirche hineinschaue. In Basel, Baseland, in Lörrach. Da gibt es extrem schöne Seiten. Ich habe in den letzten 3-4 Wochen so viele Geschichten gehört, wie ich schon wirklich lange nicht vorher gehört habe. Und so extreme, tolle Geschichten, dass ich neu entfacht bin. Ich glaube an diesen souveränen Gott, der auf seine Art und Weise Dinge zusammenbringt, wo ich einfach wirklich crazy finde. Vor ein paar Wochen hatten wir eine Worship Night in Basel und an dem Abend kam ein Ehepaar, ging in die Halle ein, die sind schon lange im ICF dabei, laufen in diese Halle hinein und der Mann geht rein in diese Halle und sieht dort einen Typ stehen, den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Das letzte Mal in der Sekundarschule. Und der Typ sieht ihn und sagt, ey Mann, ey, was machst du denn hier? Und er antwortet, ja wie, was mache ich hier, ist meine Kirche, aber was machst du denn hier? Da antwortet der Herr hat mich gefunden. Nun muss man wissen, dieser Ausdruck ist ja schon sehr creepy an sich, aber der Typ hatte muslimischen Hintergrund. Und der sagt, der Herr hat mich gefunden und sagt, ja was ist, du bist in der Kirche, warum hast du mir nicht schon früher davon erzählt, von diesem Jesus? Und antwortet er, ja, hey, hallo, du bist derjenige gewesen, der in der Sekundarschule mich abgeschlagen hat, der mich gemobbt hat, mir öfters einen auf die 12 drauf gehauen hat, hätte ich dir noch sagen sollen, ich glaube an Jesus, der sagt, du sollst die andere Wange auch hinhalten. Ja, war ganz toll, hä? Da stehen zwei Männer voreinander. Der eine hat den anderen in der Sekundarschule früher abgeschlagen, gemobbt. Und dann stehen die auf einmal urplötzlich voreinander in dieser Halle und eine neue Geschichte beginnt mit diesem Jesus. Hey, und wir stehen alle dabei und staunen nur und denken, wow, was schrieb Gott da für eine Geschichte? Und braucht die unterschiedlichsten Männer und Frauen in dem Umfeld von den Leuten, um eine neue Versöhnungsgeschichte zu schreiben. Hey, und das sind Geschichten, die machen mich extrem froh. Dafür stehe ich wirklich jeden Tag gerne auf und denke, wow Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist wirklich toll, sowas miterleben zu dürfen. Und dann kommt der Scheinwerfer vielleicht auf eine andere Seite, wo ich denke, wow, warum ist das so anstrengend? Warum läuft das so schlecht? Ich habe im September, und der Matthias hat es hier, oder die Marisa im Baselland, über unsere Finanzen berichtet und haben gesagt, im November tun wir nochmal mehr informieren. Der Matthias hat letzte Woche was dazu gesagt. Und wenn du letzte Woche hier warst, dann lehn dich zurück. Das eine oder andere kennst du schon. Und wenn du letzte Woche nicht hier warst, dann wird das vielleicht ein wenig neuer von dir sein. Über unsere finanzielle Situation in unserer Gesamtkirche finde ich eher anstrengend. Ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht, und zwar, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir haben in dem Jahr vom Januar bis Ende Oktober durchschnittlich im Monat 91.000, ihr seht die Zahl gerade, 91.552 Franken 50 investiert. Wir haben investiert und über zwei Drittel ist alles in unsere Kirche geflossen, in unsere Arbeiten, in unsere Ministries, in Kinder, in Jugend, in Musik und Seelsorge, alles Mögliche. 28% sind in Mieten und so weiter, in diese anderen Dinge hineingeflossen. Leute, das haben wir in dem Jahr investiert. Wir wussten in dem Jahr, wir fangen Lörrach an und wir machen diesen Schritt. Und das ist ein mutiger Schritt. Das ist ein mutiger Schritt. Und wir wissen noch gar nicht, wie alles rauskommt. Und wir haben den Schritt gesagt, okay, wir glauben dran, machen wir das aus den Jahren zuvor. Denken wir, wir wagen diesen auch finanziell mutigen Schritt, um Lörrach zu gründen. Und Ende Oktober haben wir dann auch mal so Tabula Rasa, die Zahlen drunter gemacht und gesagt, was ist denn reingekommen in den letzten Monaten, Januar bis Ende Oktober. Und die Zahl, die sieht eben anders aus. Die sieht aus wie 74.431 Franken 76. Dabei waren zwei ganz große Sonderspenden dabei. Eine über 20.000 Mal, wo ein Ehepaar gespendet hat und gesagt hat, hey, sie investieren in diese Kirche, sie glauben an diese Kirche. Eine über 50.000. Deswegen haben wir es ein bisschen aufgesplittet, damit man es genauer sieht. Hey, und wie ihr merkt, das kann man nicht lang so durchhalten. Das ist, jeder, der einen Witz rechnen kann, weiß, das klappt jetzt nicht so ganz. Der Matthias hat letzte Woche die Zahl schon mal genannt. Das sind an sich mehr Menschen in dem Jahr in all unseren Celebrations in unserer Kirche irgendwo involviert als 2016 oder 2015, aber gleichzeitig sind 12% weniger Menschen, die mit finanziell tragen. Das kann man teilweise erklären und sagen, okay, ja, das sind Leute weggezogen, Leute, die jahrelang hier unterstützt haben und wirklich treu dabei waren, sind weggezogen, andere sind in eine andere Kirche gegangen, weil sie gesagt haben, ja, es ist ein neuer Lebensabschnitt dran und waren auch treue Geber und Geberinnen. Und so kann man einige Dinge davon erklären. Anders kann man nicht alles erklären. Neue Leute sind nicht automatisch auch finanziell haben mitgetragen. Und da kann man das eine oder andere daraus ableiten. Wenn ich aber jetzt die momentanen Zahlen anschaue und sage, look, wir machen jetzt das Budget oder in dem Monat für 2018. Schau, Leute, dann hängt dieses Budget von 2018 von einem Faktor ab, wie hungrig sind wir überhaupt als Kirche, nächstes Jahr wirklich einen Impact weiterzumachen. Wo wollen wir noch weiter Geschichten erleben? Wo wollen wir denn investieren und glauben und hoffen, dass das im nächsten Jahr wirklich möglich wird? Wenn wir so weiter dann dieses Budget als Maßstab nehmen, was reingekommen ist, dann heißt das, Matthias Saladin hat jetzt, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, wir werden in unserem Staff sicherlich an 100-150% Stellen, die werden wir aufgeben, wir werden uns neu aufstellen, neu organisieren. Und das ist ein großer Schritt, aber auch ein sehr wichtiger Schritt, auch eine Chance für uns als Kirche. Ist gar nicht nur dramatisch, sondern ist wirklich auch eine Chance, vielleicht das ein oder andere anders anzupacken. Aus dem Grund, weil es ein großer Schritt ist, haben wir diesen Brief hier verfasst. Ist letzte Woche verteilt worden und er wird jetzt nochmal verteilt hier durch die Reihen. Aber wenn du schon einen hast, dann musst du keinen zweiten mitnehmen. Dann würde ich dich nur bitten, lese ihn nochmal durch und entscheide ich vielleicht irgendein Kreuz zu machen, sagen, ich möchte beginne monatliches ICF überhaupt zu investieren. Weil der Brief ist primär an Menschen gerichtet, die hier im ICF sind und sagen, look, ICF, das ist meine Kirche, aber ich trage die Kirche momentan finanziell noch gar nicht mit. Dann möchte ich dich ein Stück herausfordern und dich darum bitten, nimm den Brief mit, lies dir diesen Traum nochmal durch. Und dann überleg dir, hey, möchtest du so einen Schritt machen, diese Kirche finanziell mitzutragen? Auf einer regelmäßigen Basis, überleg dir es. Und dann kannst du nächste Woche diesen Brief mitbringen und dort hinten, da vorne ist so ein gelber Briefkasten, dort kannst du ihn einwerfen, wenn du ihn letzte Woche bekommen hast, dann kannst du ihn heute schon dann einwerfen und sagen, look, das möchte ich machen. Ich möchte diesen Schritt tun und sagen, look, ich möchte diese Kirche auch finanziell mittragen. Aber an dem Punkt möchte ich zwei Dinge euch mitgeben. Und das eine ist, ich möchte als allererstes all denjenigen exklusiv danken, die diese 74.431 Franken 50 Rappen, die das immer zusammenlegen. Ich möchte euch Dankeschön sagen. Dankeschön als allererstes Mal für eure Regelmäßigkeit. Dank für das, dass du das regelmäßig machst. So viele Leute haben einen Dauerauftrag eingerichtet und Dankeschön, dass du das machst. Und zweitens, danke für das Vertrauen. Ich spende genauso in diese Kirche rein. Ich spende auch in andere Projekte noch hinein. Und für mich ist es immer ein Schritt vom Vertrauen zu sagen, ich gebe das Geld einfach in andere Hände und sage, doch, die machen das schon gut. Dank für dein Vertrauen, dass du unserer Kirche sagst, look, euch vertraue ich das an, ihr macht dadurch hoffentlich wirklich einen Unterschied. Und Dankeschön für deine Großzügigkeit. Leute können viel geben, andere geben von ihrem Verständnis auch viel. Es geht nicht um die Summe. Danke für das, was du einfach gibst. Das ist großzügig, das ist toll. Und das hat unsere Kirche bis hierhin gebracht. Jeden Monat 74.000 Leute, 431 Franken, 50. Dank für die 50 Rappe. Ja, danke. Das ist wichtig, wirklich. Und ich möchte im gleichen Kontext auch euch danken, die den Brief jetzt mitnehmt und wenigstens mal drüber nachdenkt. Dankeschön, dass ihr das macht. Und vor Gott bewegt und sagt, hey, look, ich überlege mir das. Ich überlege mir das, was kann ich dazu beitragen. Und vielleicht ist jetzt genau der Zeitpunkt für dich, für uns, dich denn festzulegen, sagen, doch, ich möchte das tun. Ich werde auch so einen finanziellen Beitrag machen. Ich möchte dieses Gap in dem Jahr schließen und ich möchte das Budget für 2018 mitprägen. Und noch was Zweites. Auch in dem Brief, als drei so Cashkli zum Ankreuzen, anonym. Und das Letzte ist mir genauso wichtig wie alles andere. Und da steht, ich werde regelmäßig für meine Kirche und den Staff beten. Leute, ich bin wirklich extrem dankbar, wenn ihr betet. Dankbar, wirklich. Wenn ihr für mich, für meine Frau Irene betet, für den Matthias, Marisa, Saladin betet, für den Andi Bäumler und Salome Bäumler, für den Manuel Schmidt und Rahel Schmidt, für den Rafi Caruso und Sandrin Caruso. Die Leute sind alle im Core-Team und wir sind momentan dabei zu entscheiden, wie geht es weiter. Wir brauchen wirklich Weisheit. Und ich bin echt froh, wenn ihr für uns betet, für Weisheit betet. Für Weisheit beten. Und wenn ihr nächste Woche, vielleicht irgendwann in der Laufe der Woche, in deiner Mittagspause um 10 nach 12, eine Minute einfach für unsere Kirche betest. Ich bin überzeugt, das wird einen Unterschied machen in unserer Kirche. Ich wäre froh, wenn sich möglichst viele dazu entscheiden, sagen, doch, ich fange an für meine Kirche regelmäßig zu beten. Ich hatte letzte Woche nach der Celebration bei uns, ist eine Person zu mir hingekommen, und er hat gesagt, Herr Ralf, das ist interessant, dass du das so prominent gepusht hast. Sag ich, warum, ja? Sie hat vor einiger Zeit, das ist eine berufstätige Person, vollzeitig berufstätige Person, sie hat vor einiger Zeit das irgendwie als Impuls, und die Person ist jetzt nicht 45 Jahre schon gläubig, gar nicht, sondern sie hat das einfach als Impuls auf ihrem Herz bekommen. Sie sagt, sie möchte jeden Tag eine Stunde beten für unsere Kirche. Eine Stunde. Ich habe echt Respekt bekommen, weil ich das nicht mache. Ich sage, wirklich? Eine Stunde? Ja, ja, eine Stunde. Aber also, das war nicht, weil du das gesagt hast, das war vor kurzem. Ist mir das irgendwie wichtig geworden? Jetzt versuche ich das durchzuziehen. Ich teile es auf, morgens und abends, und teile das dann so auf, dass ich wirklich eine Stunde habe zum Beten. Und sie hat mir verschiedene Eindrücke weitergegeben, was hier einfach spontan in den Sinn gekommen ist in den letzten Wochen. Und ich war erstaunt für eine Person, die überhaupt nicht so lange schon gläubig ist, solche Sachen zu hören, sagen, hey, look, ich mache das und wir brauchen das. Leute, wir brauchen das als Kirche wirklich. Nicht wegen der Finanzen, wir brauchen das grundsätzlich. Das ist wirklich keine fromme Option, so ein christliches Schnörkel, Krützli, wo man auch noch, ich bete halt für dich, schön. Nein, wir brauchen das wirklich. Leute, vor ein paar Wochen, als ich die Serie vorbereitet habe jetzt, über die Nacht, die alles verändert, ich hätte nicht gedacht, dass ich an dem Sonntag mit dem Thema darüber sprechen will. Es geht um Hoffnung, dass die beiden Dinge wie zusammenfallen. Finanzen, darüber reden müssen und das sagen, so wie es ist. Und auf der anderen Seite das Thema Hoffnung. Hoffen. Hoffen und warten. Die Adventszeit beginnt nächste Woche Sonntag. Und Adventszeit ist klassisch die Zeit vom Warten auf Weihnachten. Wir erwarten was in den nächsten Wochen. Kinder sind vollkommen aufgeregt. Wir erwarten was in den nächsten Wochen geschieht. Wir hoffen, das und das wird in den nächsten Wochen geschehen. Hoffen und warten, also vor allen Dingen warten, ist keine Königsdisziplin von mir. Das ist die Leute, die mich etwas näher kennen, die wissen, dass warten finde ich extrem anstrengend. Wirklich, finde extrem anstrengend. Mich nervt das, ohne Ende an der Kasse zu stehen und da zu warten, bis ich endlich mal dran bin. Und ich habe sowieso immer die Kasse, die am längsten geht. Ich finde es mühsam. Und wie viel Lebenszeit ich schon vor roten Ampeln verbracht habe und vergeudet habe, das geht auf keine Kuhhaut drauf. Also, wer wartet sonst auch nicht gern? Ja, doch, sehen. Schaut euch mal her, sehr viele warten nicht gern. Habt ihr schon mal beim Arzt gewartet? Wer hat schon mal beim Arzt gewartet? Übernatürlich lang. Da können die Hände gehen immer höher. Ich denke auch, die Zeit, die man bei Ärzten verbringt mit Warten, ich glaube, die würde in den meisten Fällen ausreichen, selbst Medizin zu studieren. Man könnte sich selbst therapieren, ehrlich. Also für mich ist das unglaublich, ehrlich. Ich habe vorletzte Woche bei meiner Versicherung angerufen. Und ich musste da was ändern wegen dem Auto. Dann habe ich angerufen, dann ging der wollen Sie ein Ding, drücken Sie 1, drücken Sie 2, dann habe ich dann gedrückt. Dann zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch, der nächste freie Mitarbeiter. Und dann ging es jetzt, zurzeit sind alle besetzt, bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmals an. Herzlichen Dank. Klick. Ich denke, die spinnen. Habe ich gemacht. Ich habe zu einem späteren Zeitpunkt wieder angerufen und dann kam tatsächlich die Durchsage, wegen eines technischen Defekts können wir keine Anrufe mehr entgegennehmen. Ich sollte mich schriftlich an Sie wenden. Habe ich gemacht. Ich habe eine Mail geschrieben, mich aufgeregt im Mail, bin höflich geblieben zum Schluss und habe um Kontaktaufnahme gebeten. Ich habe nach einer Woche nichts gehört, da habe ich gekündigt. Da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Das ist wirklich das. So, warten, keine Kontrolle zu haben, das kann sehr anstrengend sein. Umso mehr, wenn es nicht um Kleinigkeiten geht. Und ich glaube, wir alle könnten hier drin wahrscheinlich Geschichten erzählen, die vom Sehnen, vom Harren, vom Warten sprechen. Warten, dass zum Beispiel das Konto ausgeglichen wird, dass der Konflikt, den man vielleicht mit dem Menschen hat, den man sehr lieb hat, endlich beendet wird. Dass die Gesundheit endlich wiederhergestellt wird. Man hofft und wartet und ja. In dem Gebet vom Alten Testament, im Psalm 13, da heißt es, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich täglich ängstigen in meinem Herzen? Wer das schreibt, der wartet schon lang. Der wartet schon lang. Herr, wie lange noch? Und wahrscheinlich kennen wir viele, kennen wir Menschen in unserem Umfeld, die das genauso beten und schreiben würden. Aber neben dem quälenden Warten gibt es auch dieses hoffnungsvolle Warten, was auch manchmal mit Schwierigkeiten verbunden ist. Man hofft und wünscht, es kommt wirklich besser. Schwangerschaft, das ist so eine Zeit vom Warten. Wir haben momentan extrem viele schwangere Personen in unserer Kirche. Ganz toll, finde ich super. Also ganz links ist Sandrin Caruso. Für all diejenigen, die jetzt sagen, was, die Sandrin ist wieder schwanger. Nein, das ist ein altes Foto. Also schreibt ihr nicht, gratuliert ihr vor allen Dingen nicht. Das wäre vollkommen daneben, die Person kennen. Bitte macht das nicht. Ja? Und Bridie in der Mitte, Bridie Klöti ist die Frau vom Bruce Klöti. Das Kind ist auch schon da. Das ist sicher. Aber ganz rechts, da werde ich Großvater von. Ja? Diejenigen, die schwanger, die das schon mal erlebt haben, wissen, das ist so ein hoffnungsvolles Warten. Manche Frauen müssen ihre ganze Schwangerschaft lang manchmal liegen. weil sie sonst das Kind verlieren. Sie haben Schwierigkeiten, andere kotzen und so weiter. Nicht jede Schwangerschaft ist toll. Aber man nimmt das alles auf sich, weil man weiß, da wächst was ran. Man spürt es am Bauch, da kommt neues Leben. Das trampelt schon. Und wenn man dann zum Beispiel den Herzschlag sieht, so auf so Ultraschallbildern. Früher gab es ja nur Bilder, heute gibt es ganze Filme, 3D, mit Intro und Outro und allem Möglichen. Ich habe früher so Schneebilder bekommen, da muss man ein Suchbild, da soll irgendwo das Kind sein. Aber jetzt kannst du sehen, das ist der Kleine. Und dann merkt man, es kommt schon, es ist noch nicht da, Leute, aber es kommt. Und man weiß, für dieses neue Leben lohnt es sich zu warten. Für dieses neue Leben lohnt es sich, auch die Schwierigkeiten über sich ergehen zu lassen. Das ist wirklich Vorfreude. In der Weihnachtsgeschichte, im größeren Umfeld von dieser Weihnachtsgeschichte, da gibt es eine Figur, die wird fast nie genannt. In der Krippendarstellung so oder so nicht, aber auch sonst, die wird selten erwähnt. Und doch, Lukas gibt dieser Person wie so ein prominentes Denkmal und sagt, das ist der ganz große Warten in der Geschichte. Es geht um Simeon. Und er betritt die Bühne erst ein paar Tage später nach der Geburt, als Maria und Josef in den Tempel kommen und dort Gott danken. Das war so Tradition, das war üblich, dass man das machte. Und dort treffen sie auf den alten Mann Simeon. Und Simeon hält seine einzige große Rede des Lebens. Und die möchte ich euch vorlesen, Lukas 2. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen. Und er wartete auf die Hilfe oder auf den Trost für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn genannten gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jedem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Warten und hoffen, das hat das Leben von dem Mann komplett ausgezeichnet. Hoffen, dass irgendwann das Neue anbricht. Zu warten, immer noch ein Jahr zu warten, nochmal eine Ehrenrunde zu drehen, das war ein Markenzeichen von ihm. Und es heißt in dem Text, Simeon wartete und hofft auf den Trost Israels, auf die Hilfe Israels wartete er. Das war sein Fokus, auf das wartete er. Und das ist das Erste, was wir sehen. Der Horizont von dem Mann war wesentlich weiter, als man so auf den ersten Blick sieht. Der Simeon hoffte nicht nur für sich, für seine Familie, für seinen kleinen Betrieb, für sein kleines Leben. Der hoffte für Israel. Der blickte über seinen eigenen Tellerrand weit drüber hinaus. Und wahrscheinlich kannte er sogar den Text aus dem Alten Testament, aus der Jesaja, wo es heißt, tröstet, tröstet mein Volk, so hören wir, dass die schlimmen Tage ein Ende haben und es endlich wieder gut wird. Leute, der Simeon war nicht so mit sich selbst beschäftigt, dass er nur für sich selbst hoffte in den schlimmen Tagen, sondern er hoffte für den Trost für Israel, für alle. Der hat den Blick für all die Menschen drumherum, die in diesen schlimmen Tagen lebten. Menschen wie Simeon hoffen für andere mit, für die Leute im Sudan momentan, für die vertriebenen Jesiden und Christen im Irak, für die Verfolgten in China, für die Arbeits- und Sexsklaven hier in der Schweiz. Leute wie Simeon hoffen für andere, hoffen, dass der Trost wirklich für alle eintrifft, nicht nur für meine kleine, persönliche, private Welt. Das eigene Leben ist wichtig. Aber ich möchte euch ein bisschen herausfordern für die nächsten Wochen hier. Der Matthias hat schon sehr gesagt, hey, wen kannst du einladen? Für wen möchtest du in den nächsten Wochen mal mithoffen? Mithoffen, so wie Simeon. Doch, du hoffst für den Trost für die oder jene Person. Leute, machen wir in unserer Adventszeit unsere Wohnungen und Häuser auf, ziehen den Tisch auf. Machen den Tisch lang und sagen, das ist noch Platz für Leute, die sich nach Hoffnung sehnen. Für die schlimmen Tage, die hoffen, dass es anders wird in ihrem Leben. Leute, wenn du zu denen gehörst, wo heute hier sitzt und sagen kannst, hey, an sich ist schön, ist Gott gut. Hey, dann fordere ich dich raus, hoff mit für andere, denen es momentan vielleicht ganz anders geht. Und mach deine Tür auf. Sei so ein Simeon und sag, ich hoffe wirklich für den Trost für dich. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten es mehrmals erleben dürfen, dass andere für mich mitgehofft haben. Durch Kleinigkeiten. Ein SMS, einen Abend zusammen, wir waren was essen, trinken und so weiter. Kleinigkeiten. Und jeweils kam die Person an und hat gesagt, hey, ich hoffe mit, ich bin mit dir. Ich bin mit dir in dieser Phase vom Leben. Das ist das Kraftvollste, was du erleben kannst. Das ist das Kraftvollste, was wir weitergeben können an diese Welt. Wir hoffen mit für andere. Deswegen mach dir eine Tür auf. Sei so ein Simeon und sag, hey, der Trost von Israel, der kommt auch zu dir, auch in diesem Weihnachten. Und das Zweite, der Simeon hofft und wartet. Und dann heißt es da, die kommen in den Tempel. Und er sieht, findet dieses Baby und hält es hoch. Er hat ein Baby in der Hand und fängt dann an zu staunen. Es kommen täglich junge Familien in den Tempel hinein und bringen ihr Kind. Maria und Josef waren nicht so besonders, auch wenn ihre Nacht, die sie hatten, die wir die Heilige nennen, sicherlich speziell war. Aber sie kommen in den Tempel und dann Simeon trifft auf sie und nimmt dieses Kind und sagt, das ist er. Alles Warten hat ein Ende. Alles Warten hat endlich ein Ende. Er ist da. Der wirklich Ratwisser, der König, der Retter, der Gott bei uns, der Friedensbringer, der Schuldvergeber, Jesus. It's all about Jesus. Wenn einer das Lied erfunden hat, dann ist es Simeon. Er ist da. Er hält aber ein Baby in der Luft. Leute, es ist eine creepy Situation. Ne? Der Retter ist da und du hältst so einen schreienden Goof hoch. Also, ja, da braucht man schon viel Fantasie. Ne? Sondern das ist jetzt der neue Retter. Man könnte sagen, Simeon, du bist verzückt über dieses Baby. Toll, mach ja sein. Babys riechen ja auch sehr gut. Also wenn die Windel nicht voll ist. Aber die haben so einen tollen Geschmack und man kann fasziniert sein von den kleinen Menschen. Aber es ist immer noch ein Baby. Und Simeon ist immer noch alt. Und er wird auch sterben. Und wenn er rausgeht aus dem Tempel, während die römische Besatzung wird immer noch da sein. Und trotzdem sagt er, hey, das ist er. Das ist er. Das ist er. Und dann nimmt Simeon uns wirklich mit in das Geheimnis von dieser ganzen Weihnachten. Mitten hinein. Er sagt, look, der Kleine, den wir demnächst feiern, der Kleine wird irgendwann groß. Noch hat er nicht gesagt, selig sind die, die Frieden bringen. Noch hat er nicht gesagt, liebe deine Feinde. Noch hat er nicht gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Noch hat er nicht gesagt, kehr um, tu Buße und glaub an dieses Reich Gottes. Noch hat er das alles nicht gesagt. Noch ist er klein und noch ist er auf dem Krabbelfell. Aber er wird größer werden. Er wird größer werden. Und Simeon sah das. Simeon sah das, das wächst, das ist wie in der Schwangerschaft. Es fängt schon an zu treten, dieses Reich Gottes. Es wächst mehr und mehr und sagt, look, das ist die Botschaft. Und das ist die Botschaft für jeden von uns, Leute. Egal, wo wir momentan sind, ob wir in Schwierigkeiten sind, in Trauer, in finanziellen Engpässen, in ungemütlichen Phasen, wo auch immer wir darauf warten, dieses Baby wird uns nicht im Stich lassen. Leute, mit Jesus, mit diesem Baby ist was in die Welt hineingeboren, das wird nie wieder heraussterben. Das ist eine Hoffnung, dass es wirklich gut kommt. Es kommt wirklich gut. Ich glaube das für uns, ich glaube das für uns als Kirche, ich glaube das für mich privat. Es wird wirklich gut kommen. Der Kabarettist und Dichter, der gute Hans-Dieter Hüsch, der hat das mal auf den Punkt gebracht in der Fernsehsendung, sagt, Jesus kommt, alles wird gut. Und das ist nicht eine fromme Floskel, es wird wirklich alles gut. Vielleicht wird nicht alles gut diesseits der Ewigkeit, aber es wird alles gut werden. Dieses Reich Gottes wird sich ausbreiten. Und Jesus hat das selbst mal in so einem Bild gebracht vom Weizenkorn. Er hat gesagt, das Weizenkorn ist klein. Es fällt in die Erde. Es wird groß werden. Es wird der riesige Baum werden. Und so verhält es sich mit diesem Reich Gottes. Leute, das ist das ganz große Versprechen Gottes an uns. Es wird gut mit deinem Leben, egal wo du momentan stehst. Es wird gut. Und das ist unsere Botschaft zu Weihnachten, Leute. Es wird wirklich gut werden. Und überall, wo Menschen sich diesem Jesus anschließen und anfangen, dem Jesus zu folgen, da passieren solche Simeon-Momente. Wie die beiden Männer sich in der Lehmatthalle dann gegenüberstanden, da passieren so Simeon-Momente. Und so Simeon-Momente sind, er sagt, look, ich kann den Frieden loslassen. Ich kann meine Geschichte loslassen. Ich kann das loslassen, was mich bemüht, was momentan mir so auf der Seele ist. Ich kann es loslassen in Frieden, weil es kommt gut. Dieser Jesus meint es wirklich gut. Es kommt ans Ende. Und darauf setzen wir. Und darauf beten wir. Dafür beten wir für unser Umfeld, für uns privat, für uns als Kirche. Es wird gut kommen. Das ist unsere Hoffnung. Und daran halten wir fest. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und merkst, hey, du bist so eine Person, wo momentan daran zweifelt, dass es überhaupt noch mal gut kommen kann, dann möchte ich dich einladen, geh doch, hinten ist das Gebetsteam, es sind ein paar Leute da, die werden für dich beten. Und wenn das über dir aussprechen, es kommt gut, ja. Es kommt final gut. Weil Jesus kommt und es wird gut. Jesus, danke, dass du was angefangen hast in uns, was viel stärker ist, als wir selbst uns irgendwie einreden können und uns vormachen können. Wir sprechen das miteinander aus, dass du unser Anfänger bist vom Glauben und dass du es auch vollenden wirst. Und wir sehen es schon. Wir sehen schon wachsen dieses Reich und wir wünschen uns, dass noch mehr wächst, Jesus. Ich wünsche mir das für mich privat. Ich wünsche mir das für uns als Kirche, dass du noch mehr von deinem Wille geschehe, wie im Himmel, so hier bei uns. Das wollen wir. Wir möchten sehen, dass es noch mehr wächst, dieses Reich in unserem Umfeld, in unseren Straßen, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freunden, in unserer Familie. Wir halten an dieser Hoffnung fest, dass du es überwunden hast, dass du die Sünde überwunden hast, den Tod überwunden hast und wir dir heute nachfolgen können. Erfülle uns bitte mit diesem Heiligen Geist, um so eine neue Kraft, so eine neue Zuversicht an dir so festzuhalten. In deinem Namen beten wir.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.